Ich lese den Predigtext für den Sonntag heute aus der Offenbarung des Johannes im 3. Kapitel. Der auferstandene Christus spricht hier zu seinem Apostel Johannes, der in der Verbannung war auf der Insel Patmos, und gibt ihm diese Offenbarung, 21 Kapitel, 22 Kapitel hat sie, und am Anfang Sendschreiben an 7 Gemeinden im kleinasiatischen Raum, das ist die heutige Türkei. Und aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in der Stadt Philadelphia, da haben wir einen Auszug, habe ich da gewählt, folgende Verse. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Der Adventskalender hat 24 Türchen. Weiß nicht, hat von den Erwachsenen auch noch jemand Adventskalender? Auch hier, ja, schön, hat jemand sich erbarmt und auch den Großen etwas gegeben. Ich habe was abbekommen heute aus dem Adventskalender. 3 gebrannte Mandeln. Halleluja. 24 Türchen, und wenn die 23. Tür geöffnet ist, dann weiß man, der große Tag ist jetzt unmittelbar nah. Ne? Morgen ist dann Weihnachten, Heiligabend. So können die Kinder das nachverfolgen. Und das Näherrücken des großen ersehnten Tages nachvollziehen. Heute ist der 2. Advent, und wir haben es schon gehört, es geht um die Wiederkunft Jesu. Das ist das große Thema heute. Aber wann wird er denn kommen? Wir wissen es nicht. Ihr wisst nicht Zeit noch Stunde, hatte Jesus seinen Jüngern gesagt. Deswegen seid alle Zeit bereit. Aber wenn wir den genauen Termin auch nicht wissen, haben wir doch gewisse Türchen. Ihr merkt schon, dass die Tür, ne, die geöffnete Tür ist für mich so eine Assoziation gewesen. Wir haben gewisse Türchen, die sich öffnen und die uns anzeigen, dass dieser Tag näher kommt. Und im Evangelium für heute waren das so Zeichen. Habt ihr da welche euch gemerkt aus dem Evangelium? Türchen, die anzeigen, der Tag rückt näher. Hungersnöte, Krieg, Erdbeben, die Kräfte des Himmels kommen ins Wanken, jawohl, Verführung im Namen Jesu, also im christlichen Gewand, Verführung, Glaubensabfall, falsche Messiasgestalten, wir haben sie gehabt, gerade wir in unserem Volk, nicht? Aber gibt es überall. Verfolgung der Gemeinde. Jesus spricht an seine Jünger und sagt, sie werden euch in den Synagogen schlagen und vor Statthalter bringen. Dann sagt er, aber das Evangelium wird unter allen Völkern verkündigt werden. Das war noch weit hin. Ist heute fast Wirklichkeit schon. Und da werdet ihr aber gehasst werden von allen Menschen, um meines Namens willen. Das ist sozusagen Gottes Adventskalender. Allerdings ist das nicht so schön, wie wenn die Kinder ein Türchen aufmachen und Schokolade finden, nicht? Das sind hier ernsthafte, bedrückende Dinge. Advent heißt Ankunft, und wir warten auf diesen Tag der Ankunft, dass Jesus kommt und unsere Welt verwandelt und den Frieden bringt, den Regierungen nicht bringen. Wenn man die verschiedenen Aussagen im Neuen Testament so miteinander vergleicht und das mal so zusammenstellt und dann noch die Geschichte auswertet, also die Vergangenheit und aber auch unsere Gegenwart auswertet, kommt man zu dem Schluss, dass manche dieser Türchen sich wiederholen in der Geschichte. Ne? Kriege hat es immer gegeben und auch Erdbeben, aber man kann den Eindruck gewinnen, dass die Dinge immer drastischer werden. Dass sich das immer weiter verschärft, immer weiter zuspitzt, immer größere Ausmaße annimmt. Jetzt haben wir zum Beispiel Krieg im Nahen Osten und viele Menschen bedrückt das sehr. Man weiß gar nicht, was daraus werden soll, nicht? Ein Pulverfass. Und Israel ist Hotspot dieser ganzen Konflikte in der Region. Und so schlimm das alles ist und das Leid der Menschen uns natürlich auch berührt und man gar nicht richtig weiß, was will man dazu sagen? Ein gerechtes Urteil zu fällen, nicht? Wie will man das? Schwer. Ja, mein Herz ist auch auf der Seite Israels, aber dass auch im Gazastreifen und bei den Palästinensern gelitten wird, ist doch unbestreitbar. Nicht? Was will man da sagen? Und wenn man mit Menschen redet aus der Region und sie dann aus ihrer Sicht die Erfahrungen berichten, die sie gemacht haben, sagt man, naja, menschlich ist auch deren Wut verständlich. Es ist so verfahren. Nicht? Und dann lesen wir aber in der Bibel im Propheten Sacharja einen 2500 Jahre alten Text, über Israel spricht der Herr, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher machen für alle Völker. Also ein Taumelbecher ist ein Becher mit starkem Getränk, nicht? Ein rauschendem Getränk, dann torkelt man, nicht? So. Jerusalem bringt die Völkerwelt ins Torkeln. Oder zu einem Laststein für alle Völker. Wer ihn wegheben will, wird sich daran wundreißen. Was wir in unserer Generation dort sehen, dass nämlich so viele Politiker schon versucht haben, dort Lösungen zu schaffen und es nicht fertig brachten. Das ist doch wie eine geöffnete Tür, die zeigt, unser Herr ist nah. Jedenfalls ist er heute uns näher, als er letzten Advent war. Wenn wir auch nicht genau sagen können, wann es soweit ist. Und in dieser ganzen verfahrenen Situation von Kriegsnöten und Wirren und auch persönlichen Nöten haben wir Grund, mit Paulus zu beten, Amen, ja, komm bald, Herr Jesus. Und wir haben auch Grund, so zu beten, weil ja die Verheißung steht, dass er kommen wird. Aber in unserem Predigttext geht es ja eigentlich um eine andere geöffnete Tür. Also ihr habt jetzt gemerkt, ich habe einen ersten Predigtabschnitt jetzt gehabt, Gottes Adventskalender, die Türen, die sich da öffnen und zeigen, die Wiederkunft Jesu ist nah. Jetzt geht es in einen zweiten Abschnitt, nämlich was ist denn eigentlich unser Auftrag bis dahin? Wir sollen ja nicht einfach nur warten, sondern wir müssen ja unsere Zeit auch gestalten. Und die Gemeinde Jesu ist berufen, und zwar ist sie nicht berufen, in das allgemeine Jammern hinein einzustimmen, was die Menschen so erfasst, wenn sie in die Welt hineinschauen. Nicht? Ach, ist ja alles so schrecklich, furchtbar. Und dann igelt man sich ein, irgendwie in seinen kleinen Kokon und schaut nicht mehr raus, weil der Zustand der Welt so beklagenswert ist. Manche haben auch wirklich drastische Ängste, sind gar nicht mehr wirklich lebensgestaltungsfähig, weil sie völlig gelähmt sind durch die Ängste, nicht? Vor Krankheiten und Kriegen und Verarmung. Und das wird ja auch über die Medien und sozialen Netzwerke immer befeuert, nicht? Dazu sind wir nicht berufen. Oder zu schimpfen und zu sagen, ach, die können alle nichts in der Regierung und dann ist man wütend und schimpft über die Situation, wie sie ist und alle sind blöd und man zieht sich zurück, sondern wir haben einen ganz anderen Auftrag, nämlich der Welt das Evangelium zu bezeugen. Und hier in diesem Text in der Offenbarung sagt Jesus, siehe, ich habe eine Tür aufgetan und niemand kann diese Tür zuschließen. Das ist jetzt auch eine geöffnete Tür. Jesus sagt, ich habe eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen. Und das ist ja auch wirklich so gewesen, denn die Apostel haben das Evangelium in diesem römischen Reich verkündigt, was konnte nicht verhindert werden, obwohl viele römische Kaiser das versucht haben, nicht zu unterbinden. Und in der Geschichte hat es das immer wieder gegeben, man hat immer wieder versucht, das zu verhindern. Es geht nicht, Jesus hat diese Tür geöffnet für sein Evangelium und wir sollen diese geöffnete Tür auch nutzen. Und das Evangelium verkündigen. Und wann immer irgendwo in einer Sprache, in der es bisher noch keine Bibel gibt, wieder eine Bibelübersetzung fertiggestellt wird, und jedes Jahr werden welche fertiggestellt, kann man gucken bei Wycliffe Bibelübersetzern, nicht? Die haben da genau aufgelistet, Hunderte, Tausende Sprachen schon, in denen mindestens Teile der Bibel übersetzt sind, dann ist jede neu fertiggestellte Bibelübersetzung ein weiteres Türchen an Gottes Adventskalender, weil Jesus gesagt hat, unter allen Völkern wird mein Wort sein, nicht? Und jedes Volk, das erreicht wird und jede Sprache, in der Gottes Wort übersetzt wird, ist eine geöffnete Tür, der Tag rückt näher. Merkt ihr, mir ist das wichtig, dieses Thema, weil in der Welt ist so viel Spott. Dann sagen die, ach, die Christen spielen ja, dann sagen, Jesus kommt wieder, nicht? Das ist ja albern. Seit 2000 Jahren warten die. Ja, albern ist das nicht. Albern sind andere Dinge, aber über die will ich nicht sprechen. Ich will über Gottes geöffnete Tür sprechen. Es ist erstaunlich in diesem Text, dass Jesus sagt, ich habe eine Tür geöffnet und niemand kann diese Tür schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist merkwürdig, dieses Wörtchen denn. Normalerweise müsste man erwarten, dass Jesus sagt, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann, obwohl du nur eine kleine Kraft hast. Das wäre meine Logik, nicht? Obwohl die Gemeinde nur so eine kleine Kraft hat, also man ist ja so, was richtet man schon aus, ist trotzdem diese Tür geöffnet. Aber Jesus sagt, denn, weil du eine kleine Kraft hast, habe ich die Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Das ist ja zunächst erst schon einmal ein Trost, ein gewisser Trost für alle, die sich klein fühlen und sagen, ich habe nicht viel Kraft, ich bin auch nicht so fantasievoll, mir fehlen immer die Argumente in Gesprächen oder so und ich habe auch nicht gesellschaftlichen Einfluss, dass man überhaupt hören möchte, was ich über Dinge denke. So, da ist da ein Trost, dass Jesus sagt, ich habe die Tür geöffnet, nicht du mit Schlauheit oder so. Zu den Menschen persönlich, wir öffnen zu niemandes Menschenherz eine Tür. Das ist auch vermessen, das zu meinen, weil man die richtigen Argumente hatte. Sondern es ist immer nur Christus selbst, der die Tür öffnen darf. Darauf haben wir zu vertrauen. Also es ist Trost, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, denn wenn Jesus sagt, ich habe eine Tür dir aufgetan, da gibt es keine Ausrede mehr, wenn er sagt, denn du hast eine kleine Kraft. Das weiß er schon. Das dient nicht als Ausrede zu sagen, ich verkündige nicht, ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus, ich lebe meinen Glauben nur privat. Wir sind berufen, das zu verkündigen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was Jesus über diese kleine Kraft nämlich wirklich sagt. Er sagt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das sind zwei Dinge, die in der Welt nun wirklich nichts gelten. Also das Wort Gottes hat noch nie was gegolten. Man denkt immer, früher war das mal anders, da waren die Leute frömmer und so. Ja, da haben sie mehr Spöks gemacht, mehr religiösen Ritus und alle waren getauft. Aber das Wort Gottes galt auch früher nicht. Es gibt ja nicht einen Moment der Kirchengeschichte, wo nicht gläubige Männer und Frauen darum gekämpft haben, dass die Leute endlich anfangen, die Bibel zu lesen. Es gab keine Epoche in der Kirchengeschichte, in der nicht darum gekämpft worden ist, dass die Menschen das Wort, was Jesus geredet hat und was wir hier vorliegen haben in der Bibel, ernst nehmen und sich damit beschäftigen. Nun habe ich erfahren in Trebnitz, letzte Woche ist gesagt worden, ja, da ist eine Frau im Frauenkreis, die kam eine Zeit lang, jetzt kann sie nicht mehr. Und die hat gesagt, das hat sie wohl sehr beschäftigt, dass der Pfarrer jedes Mal uns ermahnt, wir sollen in der Bibel lesen. Also das hat sich wirklich eingebrannt. Ob sie es gemacht hat, allerdings weiß ich nicht. Also das gilt in der Welt nichts. Und der Name Jesus, urteilt selbst. Also das ist eine kleine Kraft, die wir haben, die nichts gilt vor den Menschen, aber es ist Kraft Gottes, die darin steckt. Es geht um das Wort Jesu und das Bekenntnis seines Namens. Und wenn uns auch das als klein erscheint, ist es doch groß. Das ist nämlich die Kraft, die die Herzen bewegt. Und über die Apostel, wir können da in der Apostelgeschichte lesen, Paulus und seine Mitarbeiter wird folgende Beschwerde vorgebracht. In der Stadt Thessaloniki hat man sie vor Gericht gestellt, sagen die Ankläger, diese Leute hier, die den ganzen Erdkreis erregen, sind jetzt auch zu uns gekommen. Die den ganzen Erdkreis erregen, sagen die nicht. Also der Apostel Paulus hat den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht, kann man sagen. Was hat er denn gemacht? Was hat er denn schon gemacht? Was hat er gemacht? Das Evangelium hat er verkündigt. Diese Botschaft von dem gekreuzigten Jesus, wo die Griechen alle gesagt haben und die Römer, die spinnen ja einen gekreuzigten Gott. Was ist denn das für eine Eselei, nicht? Das hat Paulus gemacht. Und dann sagen sie, der ganze Erdkreis ist in Aufruhr gebracht, wenn es eigentlich ein großes Kompliment, finde ich, dass Paulus mit dieser Botschaft so viel Unruhe stiften konnte. Und so wollen wir das nicht geringschätzen, wenn wir Gottes Wort lesen und wenn wir uns damit beschäftigen, um das Ja zu bewahren. Das ist nämlich wesentlich. Alles andere können wir in der Gemeinde lassen. Alles andere können wir lassen. Kaffeeklatsch, Feiern, Bastelstunden, brauchen wir alles nicht. Können wir machen, ist schön, können wir im Moment machen. Und wenn dann wieder mal es heißt, nee, ihr dürft jetzt nicht mehr Kaffeekreis machen, weil irgendeine Krankheit grassiert, kann die Gemeinde getrost sagen, na, dann machen wir eben nicht Kaffeeklatsch. Aber in der Bibel zu lesen und sich damit zu beschäftigen, das können wir nicht lassen. Das ist wirklich wesentlich. Und da gilt uns die Verheißung Jesu, wenn wir das tun in der Gemeinde, dass auch für uns diese geöffnete Tür da ist. Und es gibt immer einige Menschen, die in ihren Herzen wirklich offen sind, das Wort Gottes zu hören. Und manchmal wissen wir gar nicht, wie das kommt. Ich könnte ja jetzt das erzählen, in 18 Jahren Gemeindearbeit, was haben wir uns um manche Menschen gemüht? Die haben wir von Kind an, von 5 Jahren an durch die Kindergemeinde bis Konfirmandenunterricht getragen, hat man sich gemüht und die Aufmerksamkeit dahin gerichtet. Man hat also dann das als ein Ackerfeld betrachtet. Und da kam nichts und auf einmal sitzen ganz andere da und die haben wir uns gar nicht gemüht. Wie kommen die? Wieso kommen die? Keine Ahnung. Warum? Weil Jesus eine Tür geöffnet hat. Das ist großartig. Und jetzt sagt Jesus weiter, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Geduld. Wie viel Geduld die Kirche Jesu Christi noch haben musste bis heute, das konnten die Apostel überhaupt nicht ermessen. Aber sie selber hatten Geduld, sie waren geduldig in ihrer Arbeit, sie waren geduldig mit den Menschen, die ihnen anvertraut waren, sie waren geduldig im Leiden und im Aushalten so vieler Widerstände. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes, gehört zur Frucht des Heiligen Geistes Geduld, die ist sehr nötig. Und am zweiten Advent ist das besonders jetzt natürlich das geduldige Warten auf die Wiederkunft Jesu. Da gab es auch damals schon Spötter in neutestamentlicher Zeit, nicht? Waren dann viele Christen schon verstorben und dann sagten die, ja, wo bleibt denn jetzt euer Herr? Ne? Kommt ja nicht. Der Apostel Petrus schreibt Folgendes in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgeben und dann sagen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Ja, es kommt mir vor, als wenn Petrus in unsere Zeit geschaut hätte, ist wieder so eine Tür, nicht? An Gottes Kalender, die sich da öffnet. Das werden Spötter kommen, sollen uns nicht überraschen. Und so wollen wir uns also nicht irre machen lassen und daran festhalten, dass unser Herr kommen wird. Ob wir das miterleben, ob ich das miterlebe, weiß ich nicht, ist auch ganz unerheblich. Aber wir wollen uns dieses Thema vom zweiten Advent nicht stehlen lassen. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir halten fest an dem Bekenntnis, wir halten fest, was wir haben. Warum? Jetzt komme ich ja zum letzten Abschnitt. 2 Gründe. Warum ist das so wichtig, an diesem Wort von der Geduld festzuhalten und das Warten auf den wiederkommenden Herrn auch immer wieder lebendig zu halten in der Gemeinde? Erstens, weil Jesus eine Verheißung geschenkt hat, eine sehr schöne Verheißung. Wir erleben ja in unserer Zeit gewaltige Veränderungen. Also keine Generation vor uns hat so viele Veränderungen miterlebt. Es hat manchmal Generationen gedauert, bis wieder große Entwicklungsschritte gemacht wurden. Heute geht das alles so im Zeitraffer, unglaublich schnell. Dass die Lebenswelt von Kindern so vollständig anders ist als die ihrer Großeltern, das hat es noch nie gegeben. Und das ist natürlich irgendwie auch beängstigend, aber es ist auch natürlich eine Riesenchance, was durch die Medien, durch moderne Technik, Digitaltechnik möglich ist. Das gibt uns große Möglichkeiten, aber fordert uns auch heraus, bringt große Versuchungen mit sich, denen man sich kaum entziehen kann. Und mancher fragt sich, wo soll denn das alles eigentlich noch dann mal hinführen? Wir werden ja bis in die Privatsphäre hinein irgendwie immer erreicht, beschallt, beeinflusst, nicht? Über die Handys, Smartphones, die asozialen Netzwerke, wie ich das nenne, weil sozial sind die ja nicht, sondern die vereinsamen ja eigentlich nur, lenken ab, konfrontieren uns mit lauter ungöttlichem Wesen Also das, also mal, wer ein bisschen im Glauben steht, Gottes Wort kennt, dann muss man mal gucken, was auf Instagram so kursiert an Filmchen und wie Leute sich darstellen. Ne? Das ist total bekloppt. Und auch so weit weg von dem, was Gott gemeint hatte, wie er den Menschen gemeint hatte. Nicht? Es gibt ja kaum noch Fotos, also ich habe das mal in der Konfi-Stunde auch schon gesagt, wenn so Fotos gepostet werden, ne? Das sind ja nie die Leute selber, wie sie aussehen. Ne, sondern das ist ja immer irgendwie bearbeitet und das sind dann ganz andere irgendwie. Also das greift, ich nehme das als Beispiel, wie das in unsere, tief in die eigene Persönlichkeit hineingeht. Ne? Die Selbstwahrnehmung, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein, auch vor Gott, das wird beeinflusst. Und das haben wir in solch einem Ausmaße nie gehabt, dass man auch nicht mehr abschaltet, dass man das Handy immer parat hat, dass man auch abends, bevor man ins Bett geht, dann nochmal guckt und das scrollt man durch, wer hat Nachrichten. Das Gehirn kommt nicht mehr zur Ruhe, man reflektiert nicht mehr. Das ist wirklich eine sehr schlimme Sache. Wie prägt und verändert uns das? Haben wir da eigentlich überhaupt Kraft zu widerstehen? Das sind Fragen, die ich mir schon stelle im Blick auf mich selbst, aber natürlich auch auf meine Kinder und Enkel. Da kann man unruhig werden. Man kann seiner eigenen Standhaftigkeit da sehr ungewiss werden und unsicher, ob man der Versuchung widersteht oder ob man irgendwie mitgerissen wird, ohne es zu merken, sich die eigenen Parameter, wie man Dinge beurteilt, verschieben. Man merkt es gar nicht, ne? Wie bei so einem Frosch, den man ganz langsam in heißes Wasser erwärmt, der merkt das nicht. Und dann kann man den also kochen. Habe ich mal gelesen, Franzosen machen das, die sind aber auch speziell. Also zurück zur Predigt. Jesus gibt eine schöne Verheißung. Er sagt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist doch eine tolle Verheißung, nicht? Also wenn wir festhalten, dass Jesus kommen wird und diese Welt verwandeln, wenn wir auf ihn blicken und wissen, es ist Geduld nötig, im Glauben zu gehen, dann wird Jesus sich dazu stellen und er wird auch dich bewahren, mich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist ein ganz klares Versprechen. Und zweitens, der letzte Gedanke, wir wollen an unserem Bekenntnis auch festhalten, weil für uns eine Krone bereit liegt. Ist das nicht schön? Eine Krone. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Krone haben will, aber vielleicht ist das ja auch unbequem. Ich trage noch nicht mal gerne Mützen. Aber vielleicht ist das ja einfach auch ein Sinnbild, nicht? Dass wir gekrönt werden. Und wir sagen, umgangssprachlich sprechen wir, wenn wir sagen, das ist die Krönung, meinen wir, ist der Höhepunkt, nicht? Oder der krönende Abschluss. Das Beste kommt dann zum Schluss. Und das wird es tatsächlich für alle geben, die geduldig im Glauben festhalten und geduldig Jesus erwarten. Steckt aber auch eine Warnung drin, möchte ich nur sagen, denn Jesus sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Die Krone kann uns auch geraubt werden. Man dachte vielleicht dann, es ist nicht so entscheidend, mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen. Man sortiert das Thema irgendwie aus, weil ja auch so vieles andere auf dem Plan steht, nicht? Da ist die Arbeit, die Aufgaben, die Pflichten, die wir haben, das plant man alles und was dann geschehen muss und so. Auch Urlaub zum Beispiel plant man auch in der Jahresplanung und dann ist alles langfristig schon durchgeplant und darauf geduldig zu warten, zum Beispiel auf den nächsten Urlaub, ist viel einfacher, als auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Nicht, oder? Da ist man viel mehr mit dem Herzen dabei, wie es sein wird, wenn man wieder nach Kroatien fährt vielleicht. Und darum ist es gut, dass unsere Kirche dieses Thema der Wiederkunft Jesu gleich zweimal platziert hat, am Kirchenjahresende und dann am Anfang. Am Kirchenjahresende mehr mit dem Themenfeld Gericht und neuer Himmel, neue Erde, aber im Advent geht es um ihn, da geht es um den kommenden Herrn. Am zweiten Advent, heute. Und das ist wichtig und gut, dass die Kirche das so gemacht hat. Und deswegen ist das unwürdig, wenn die Adventszeit heute meistens ohne dieses Thema begangen wird. Müsst euch mal umgucken, wo das überhaupt noch vorkommt. Wenn ihr Radioandachten hört oder im Fernsehgottesdienst, kommt nicht mehr vor. Ist weg, aussortiert. Jesus kommt wieder, ach, unangenehm, irgendwie peinlich, darüber zu reden, dass man das wirklich glaubt oder so. Wisst ihr, wie das ist, wenn man so Advent feiert? Das ist wie am Bahnhof stehen und überhaupt nicht mehr wissen, dass da ein Zug kommt. dass man da eigentlich auf einen Zug wartet. Ne? Stehen da welche und sagen, nö, kommt kein Zug. Ja, warum stehen die denn da? Ja. Also demente Menschen, denen kann sowas passieren, dass die am Bahnhof stehen und wissen, warum. Leider einer dementen Kirche auch. Es gibt so eine spirituelle Demenz. Ganz schrecklich. Und da wollen wir gegen ansingen jetzt mit dem Lied Nummer 6. Ihr lieben Christen, freut euch nun. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Angesicht, das Wesen der Dreifaltigkeit.